Geht los. Ich gehe vor. Ja, also wir laufen jetzt zu Stolpersteinen in Solingen.
Wir machen was.
Und putzen die.
Aber warum, ist das irgendwie ein Schulprojekt oder was hat es damit auf sich?
Ja, also die Schule hat so 3 Stolpersteine zugeordnet bekommen. Und darum muss man sich auch kümmern. Und ja.
Um Stolpersteine muss man sich kümmern, das haben wir gerade gehört. Und das haben wir auch getan. Wir haben die Stolpersteine besichtigt, wir haben sie geputzt, wollen das alles später ein bisschen ausführlicher erzählen. Wollen aber erstmal sagen, herzlich willkommen zu diesem Podcast, in dem wir verschiedene Geschichten und Schicksale der Stolpersteine erzählen wollen.
Wir sind vom Humboldt-Gymnasium in Solingen aus der 9. Klasse und mit unserer Religionslehrerin Ingrid Bruchhaus haben wir uns mit dem Thema Stolpersteine etwas näher beschäftigt. Ich heiße Aurelia.
Und ich bin Paul. Wir begleiten euch durch die nächsten 15 bis 20 Minuten. Wir besprechen die Bedeutung von Stolpersteinen.
Und wir wollen klären, warum sind Stolpersteine heute immer noch wichtig und was hat das alles mit der Stadt Solingen und auch unserer Schule zu tun?
Und wir haben sogar einen Special Guest, den stellen wir aber erst später vor.
Genau, ich bin's nicht, der Special Guest, bin aber trotzdem dabei. Mein Name ist Niklas Schenk, ich bin WDR-Journalist, aktuell aber am Humboldt-Gymnasium, um hier mit den Schülern wie Aurelia und Paul an spannenden Medienprojekten zu arbeiten, wie zum Beispiel diesem Podcast. Wir wollen in diesem Podcast verschiedene Biografien vorstellen. Wir wollen 3 Menschen näher bringen und als allererstes wollen wir jetzt die Geschichte von wem erzählen, Aurelia?
Zuerst hören wir die Geschichte von Helene Krebs. Sie hat ihren eigenen Stolperstein in Solingen-Ohlix und diesen haben wir auch gemeinsam mit dem Religionskurs besucht.
Solingen-Ohlix, Paul, wo ist das genau?
Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Stadtteil in Solingen. Da ist nämlich der Hauptbahnhof von uns und auch eine sehr wichtige Stelle, vor allen Dingen für viele Schüler von unserer Schule, weil auch viele Schüler aus Ohlix kommen. Die fahren dann mit dem Bus. Aber das Haus ist halt ein bisschen abgelegen vom Hauptbahnhof.
Genau, das war ein unauffälliges Haus eigentlich, ne? Also wenn man jetzt die Stolpersteine nicht gesehen hätte, würde man gar nicht darauf kommen, dass da irgendwann mal jemand gewohnt hat, dem was im Zweiten Weltkrieg zugestoßen ist. Und wir haben ja jetzt schon die erste Aufnahme am Anfang des Podcasts auch gehört, da war viel los, ne? Waren immer viele Autos vorbeigefahren, war viel Wind. Das sind also immer so diese kleinen Ausschnitte, die wir hier im Podcast hören, wo wir immer sehen, dass wir da vor Ort waren und da bei dem Haus von Helene Krebs, wo sie mal gewohnt hat, das geputzt haben.
Genau, Isa und Lea aus der 9C haben sich etwas näher mit ihr und ihrem Stolperschein beschäftigt und das werden wir uns jetzt anhören.
Helene Berg wurde am 12. September 1906 in Langenfeld im Migrat als Tochter jüdischer Eltern geboren. Sie hatte 2 Schwestern und 3 Brüder. Von den 6 Geschwistern war sie die jüngste. 2 Brüder von Helene mussten aufgrund der Rassenpolitik der Nationalsozialisten in den 1930ern in die USA und nach Palästina fliehen. Sie besuchte 8 Jahre lang die katholische Volksschule. Währenddessen stirbt ihr Vater im Ersten Weltkrieg. Anschließend macht sie dann eine Ausbildung als Schneiderin. Am 14. Januar 1933 gab Helene Krebs ihrem Mann Paul Ludwig Krebs das Jawort. Alle 3 Schwestern heirateten somit nicht jüdisch. Im Jahr 1938 gab es die Verordnung, alle Juden in NS-Sprache auszuschalten und somit musste Helene ihren Job beenden. Bis 1942 blieb sie noch Mitglied der Synagogengemeinde in Solingen. Am 30. April 1942 stand ihre Cousine Edith Meyer plötzlich mit ihrem Verlobten vor ihrer Haustür. Das Haus steht in der Rennpartstraße 6, wo auch der Stolperstein liegt. Ihre Cousine und ihr Mann wollten fliehen, wurden aber beim Grenzübergang in die Schweiz erwischt und in Feldkirchen inhaftiert. Das Ehepaar Krebs wurde daraufhin von der Gestapo verhört. Allerdings stritten sie alles ab. Am 17. August 1943 wurden sie nun verhaftet, da die Nachbarin sie verriet. Paul kam jedoch wieder frei und kämpfte weiterhin verzweifelt um das Überleben seiner schwangeren Frau und schrieb deswegen einen Brief an die Gestapo.
Ich trete heute an die dortige Stelle mit einer Bitte für meine Ehefrau heran, in der Hoffnung, dass dieser Bitte stattgegeben wird. Politisch habe ich mich früher nie betätigt und gehöre zu den Elementen, die bestimmt staatserhalten sind. Und mir nimmt man jetzt meine Frau weg? Weswegen? Wegen einer Unvorsichtigkeit, die aus rein menschlichen Motiven unterlaufen ist. Ich weiß es, meine Frau ist nicht Arierin und hat infolgedessen im heutigen Staat kein Recht. Aber sie ist nun einmal meine Frau und sie trägt ein Kind von mir unter dem Herzen. Für mich ist das Leben nicht mehr lebenswert, wenn man mir mein Familienleben vernichtet. Jetzt soll meine Frau nach Polen verschickt werden und ich weiß nicht, wohin sie kommen soll und was aus ihr wird. Ich bin bereit, jede Schuld auf mich zu nehmen, aber ich kann es nicht ertragen, dass das Menschenkind, mit dem man jetzt jahrelang verheiratet ist, in ein ungewisses Glück hineingeführt wird, ohne dass man ihnen helfen kann. Das kann auch, wenn es einen Herrgott gibt, unser Herrgott nicht gutheißen und der Führer spricht stets von einem solchen Herrgott. Ich bitte daher, mir meine Frau wiederzugeben.
Der Brief machte alles noch schlimmer und somit war Helene ihrem Tod noch viel näher. Am 7. Dezember 1942 wird Helene Krebs über Berlin nach Auschwitz verbracht, wo die Schwangere keine Überlebenschance hatte. Angeblich stirbt sie am 3. Januar 1943 an Angina phlegmonosa, eine von den Mandeln ausgehende Gewebsinfektion.
Der Text ist angelehnt nach Armin Schulte.
Das war Biografie Nummer 1 zu Helene Krebs.
Warum liegt hier so völlig unvermutet, mitten im Asphalt, hier ein Stolperstein?
Wir haben jetzt gerade wieder einen Ausschnitt gehört, also von unserer Besichtigung von den Stolpersteinen vor Ort selbst. Und da habt ihr euch auch in der Gruppe gefragt und Frau Bruchhaus als Lehrerin hat das gefragt, warum liegen hier eigentlich Stolpersteine, warum heißen die so? Wie war das für euch? War das schwierig? Habt ihr euch das auch am Anfang gefragt, warum die eigentlich Stolpersteine heißen?
Ja, also ich habe mich das auf jeden Fall gefragt, vor allem wenn man an Stolpersteine denkt, ohne einen bestimmten Zusammenhang, denkt man vielleicht auch gar nicht an diese Gedenksteine. Und dann ist natürlich interessant zu erfahren, warum die so heißen, was deren Bedeutung ist. Und ich glaube, das ist den meisten gar nicht so richtig klar.
Genau, also was ist so wichtig an Stolpersteinen, was bedeutet der Name? Das sind wichtige Fragen, die wir auch klären wollen in diesem Podcast, die aber gar nicht so einfach zu beantworten sind. Das haben auch Lara, Helena und Emily erfahren. Die haben sich nämlich in Solingen umgehört und wir hören jetzt mal in ihre Umfrage rein zu dem Thema.
Ja, wissen Sie, warum die Stolpersteine so heißen?
Ich vermute mal, damit man die verstorbenen Geschädigten aus dem Zweiten Weltkrieg nicht vergisst, als Andenken an die.
Ja. Und was ist Ihre Meinung zu den Stolpersteinen?
Ich finde das eine gute Sache, weil dieser Holocaust, der sollte nie vergessen werden. Und ich finde es also auch richtig, ich bin auch dafür, dass man in den Schulen einen Zwangsbesuch der Lager vornimmt, damit das nie vergessen wird, weil es gibt genug Leugner, die behaupten, dass es den Holocaust nie gegeben hat.
Ja, sind Ihnen die schon mal aufgefallen?
Ja, ich habe mir eben gerade den Zeh aufgestoßen. Es ist natürlich ein Witz, aber es stimmt. Stolpersteine, also, die kennst du ja auch. Ja.
Was sind denn Stolpersteine für Sie?
Das sind für mich diejenigen, die umgekommen sind, Juden oder die jemanden eben geholfen haben und so weiter. Und das haben wir hier überall und auch in Solingen. Da sind diese goldenen Steine und die erinnern uns. Sollten sie zumindest.
Können Sie sich denn vorstellen, warum sie Stolpersteine heißen?
Weil man darüber stolpert, wie man ja sieht.
Wisst ihr, warum die Stolpersteine so heißen, wie sie heißen?
Dass man also sozusagen, glaube ich, darüber stolpert, dass man die so sieht, dass sie da überhaupt am Boden sind.
Ja.
Also ich finde es gut, weil dann hat man so ein Andenken an die Person.
Ja, also ich bin sogar, glaube ich, schon mal über einen drüber gestolpert, weil ich ihn nicht gesehen habe. Aber ich finde es gut, dass die Menschen da so verewigt sind und so als Andenken da sind auf dem Boden.
Ich bin auch nicht stehen geblieben und habe geguckt, was da draufsteht. Zu meiner Schande, muss ich das gestehen.
Was ist Ihre Meinung zu den Stolpersteinen?
Ich finde es wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass man an Sachen nicht vorbeiläuft, sondern sich darüber Gedanken macht. Weil wir in einer Zeit leben, wo wir uns da nicht so wirklich Gedanken drüber machen müssen. Wir haben zwar jetzt zum Beispiel Coronavirus und alle beschweren sich über Einschränkungen, aber sehen nicht, was andere Menschen erleben müssen. Und eigentlich sind wir schon echt gut dran.
Wir kommen jetzt zur zweiten Biografie. Worum geht es in der zweiten Biografie, Paul?
In der zweiten Biografie geht es um den Ernst Wittke. Er hatte eine Frau und er musste aber gegen seinen Willen in den Krieg ziehen. Er war nicht für das Land, für das er in den Krieg ziehen musste. Deswegen war das auch sehr schrecklich, dass er dann für das Land kämpfen musste.
Okay, also ein Schicksal, das hören wir schon, dass Paul selbst auch ein bisschen mitnimmt oder das zumindest Emotionen freisetzt, diese Geschichte von Ernst Wittke. Und wir wollen jetzt mal genauer hören, was das Schicksal von Ernst Wittke war. Sequoia und Lana stellen uns die zweite Biografie genauer vor.
Ernst Wittke war ein deutscher Soldat. Es gibt ein Bild von ihm, auf dem er noch etwas jünger, um die 20 Jahre war. Er trug kurze Haare und hat eher weiche Gesichtszüge. Auf dem Bild wirkt er wie eine freundliche, charmante und glückliche Person.
Ernst Wittke wurde am 2. Januar 1911 in Solingen geboren. Zu seiner Jugend oder Familie gibt es leider kaum Informationen. Allerdings weiß man, dass er vor 1933 die Ulixer Jugendgruppe der Naturfreunde leitete. Im Alter von 22 Jahren fing er eine Metallarbeiterlehre an. Er beteiligte sich nach Hitlers Machtergreifung mit seiner Frau Wanda am Widerstand der Kommunistischen Partei Deutschlands, die in der Weimarer Republik entstand.
Er protestierte, indem er eine Widerstandsgruppe leitete. Die Nazis warfen ihm vor, dass er und seine Gruppe Kurier- und Transportdienste versahen und dass sie Schriften und Flugblätter an die Widerstandsgruppen weiterleiteten. Dieser Vorwurf führte dazu, dass Wittke im April 1934 von der Geheimen Staatspolizei festgenommen und im Gerichtsgefängnis Düsseldorf festgehalten wurde. In einem der vielen Prozessen gegen Solinger Kommunisten stand er am 25. Januar 1935 mit über 40 weiteren vor dem Dritten Strafsenat. Dort wurde er zu 2 Jahren Haft wegen Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens verurteilt. Er wurde frühzeitig im April 1936 entlassen und war zunächst erwerbslos. 6 Jahre später, im Mai 1942, wird er anschließend zur Wehrmacht einberufen und an die Ostfront verlegt. 2 Tage vor Weihnachten 1942 wird Ernst Wittke das letzte Mal bei einer Gefechtshandlung am Dom gesehen. Man wusste nicht, ob er tot oder in Gefangenschaft war, weshalb man ihn am 31.12.1945 für tot erklärte. Das Einzige, was seiner Frau Wanda blieb, war ein Brief.
Hier folgt der Wortlaut des Kompanieschreibens an Ernst Wittke vom 16.02.1943. Sehr geehrte Frau Wittke, in Vertretung des gefallenen Kompanieführers erfülle ich die traurige Pflicht, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihr Gatte, der Grenadier Ernst Wittke, seit dem 22.12.1942 vermisst ist. Das Regiment befand sich an diesem Tag im Donbogen in schweren Abwehrkämpfen. Nur wenige entkamen der Einkesselung und diese wenigen konnten über ihren Gatten nichts aussagen. Auch aus den Lazaretten ist keine Auskunft gekommen. Wir wissen daher nicht, ob er gefallen oder in Gefangenschaft geraten ist. Ich ermesse ganz ihr schweres Leid, das sie als Frau trifft. Die Kompanie hat in ihm einen lieben und hilfsbereiten Kameraden verloren. Er war ein williger Soldat und tat stets seine Pflicht. Er hat getreu seinen Fahneneid und in treuer Pflichterfüllung für Führer, Volk und Vaterland sein Leben eingesetzt. In stillem Gedenken an unseren Kameraden verneige ich mich vor dem großen Leid der Hinterbliebenen. In allen Fürsorge- und Versorgungsfragen wird Ihnen das zuständige Wehrmachtsfürsorge- und Versorgungsamt, dessen Standort bei jeder militärischen Dienststelle erfragt werden kann, bereitwillig Auskunft erteilen. Die Eigensachen, soweit vorhanden, werden Ihnen baldigst zugestellt. Eingegangene Feldpostpäckchen sind gemäß Führerbefehl an seinen Kameraden verteilt worden. In tiefer Ehrerbietung. Es muss hart für Wanda Wittke gewesen sein, diesen Brief zu lesen. Auf der einen Seite ist es die Ungewissheit über die Frage, ob Wittke nur noch lebt oder nicht, ob es noch Hoffnung gibt oder nicht. Auf der anderen Seite war Wanda vermutlich auch sehr traurig. Text angelehnt an Armin Schulte.
Das war das traurige Schicksal von Ernst Wittke.
Wir wollen uns noch etwas genauer damit beschäftigen und vor allem auch, wer sich um die Stolpersteine kümmert.
Genau, und das in ganz vielerlei Hinsicht. Man kann sich ja in verschiedener Hinsicht um Stolpersteine kümmern. Das kann zum einen sein handwerklich, praktisch, aber es kann auch irgendwie die Erinnerung aufrechterhalten. Kann es ja auch sein, also das Kümmern um die Stolpersteine in verschiedenen Perspektiven, das wollen wir uns noch genauer angucken. Und als erstes hören wir jetzt mal rein, was wir handwerklich gemacht haben. Was haben wir denn da vor Ort gemacht überhaupt mit den Stolpersteinen?
Also wir haben die Stolpersteine geputzt mit Zahnpasta und einer Zahnbürste. Aber am Ende haben wir einen bestimmten Reiniger benutzt, da das nicht so gut geklappt hat. Am Ende hat er trotzdem schön geglänzt und man konnte sein eigenes Bild da drin sehen. Und das war eine sehr beruhigende und schöne Ansicht, zu sehen, dass man was geschafft hat dabei, um anderen Leuten auch zu zeigen, das ist ein besonderer Ort in Solingen.
Als wir den Stein zuerst gesehen haben, war er relativ unscheinbar, da er relativ braun war und gar nicht mehr glänzte. Doch als wir dann angefangen haben, mit Zahnpasta und einer Zahnbürste zu putzen, wurde er immer glänzender und am Ende war er dann Gold, wie er eigentlich auch sein sollte.
Also es ist das Handwerkliche, den Stein putzen, damit er wieder schön glänzt, wenn man vorbeigeht, dass er auch nicht so dreckig ist. Aber es gibt auch Leute, die sich nicht nur handwerklich um die Erinnerung kümmern der Stolpersteine, sondern zum Beispiel mit einer Homepage, die dort schreiben, was gibt es für neue Projekte mit den Stolpersteinen, wo entstehen vielleicht neue Stolpersteine. Und das wollen uns Miriam, Julien, Nina, Ines und Amelie genauer erzählen. Sie haben nämlich Daniela Tobias getroffen, eine Frau, die sich sehr ausführlich und sehr eindrücklich um die Stolpersteine kümmert. Wir hören jetzt mal das Interview.
Wir sind hier heute im Humboldt-Gymnasium in Solingen. Wir haben heute die Daniela Tobias hier und genau.
Ja, Frau Tobias, schön, dass Sie sich heute für uns Zeit genommen haben. Möchten Sie sich vielleicht unseren Zuhörern kurz vorstellen?
Ja, hallo, ich bin Daniela Tobias, auch eine ehemalige Humboldt-Schülerin. Ich bin heute hier als Koordinatorin des Unterstützerkreises Stolpersteine für Solingen und außerdem bin ich Vorsitzende des Vereins Max-Leven-Zentrum Solingen, der sich darum kümmert, dass in den nächsten 3 Jahren hier eine Bildungs- und Gedenkstätte zur NS-Zeit aufgebaut wird.
Und außerdem, was machen Sie denn hauptberuflich?
Ich bin selbstständige Kommunikationsdesignerin. Schon seit vielen Jahren arbeite auch als Fotografin, habe auch eine Zeit lang fürs Solinger Tageblatt gearbeitet und bin jetzt seit März im Stadtarchiv mit einer Viertelstelle angestellt für die Öffentlichkeitsarbeit des Max-Leven-Zentrums. Also der Träger dieser Einrichtung wird die Stadt Solingen sein und der Verein unterstützt das von außen.
Meine erste Frage wäre, seit wie vielen Jahren setzen Sie sich denn eigentlich für die Stolpersteine ein?
Also Stolpersteine gibt es in Solingen seit 2004, da bin ich allerdings nicht von Anfang an dabei gewesen. Ich bin erst 2011 zu dem Thema gekommen, als ich angefangen habe, die Familiengeschichte meines Mannes aufzuarbeiten. Er hatte einen jüdischen Großvater, der hier in Solingen-Wald gelebt hat und von den Nationalsozialisten als Jude verfolgt wurde und auch ermordet wurde. Und in seiner Familie wurde darüber aber nie geredet. Sein Vater, also mein Schwiegervater, hat darüber immer verweigert zu reden und er war dann, zu dem Zeitpunkt lebte er auch schon nicht mehr. Und ich bin dann in die Archive gegangen und habe versucht herauszufinden, was überhaupt mit diesem Großvater passiert ist.
Wollen Sie das vielleicht weiter ausführen oder mehr erläutern?
Also der Großvater stammt ursprünglich aus Neuwied, ist 1918 nach Solingen gekommen, hat hier geheiratet. Seine Frau war nicht jüdisch. Sie haben dann ein Herrenbekleidungsgeschäft hier eröffnet in Wald auf der Friedrich-Ebert-Straße, also heute Friedrich-Ebert-Straße. Ja, waren hier eigentlich angesehene Bürger. Die Leute haben gerne bei ihnen im Geschäft eingekauft, haben 2 Kinder bekommen. Und dann kam aber eben die Pogromnacht und das Geschäft wurde in der Nacht völlig verwüstet. Und man hat seiner Frau dann gesagt, dass sie das Geschäft nur behalten könne, wenn sie sich scheiden lasse. Das hat sie dann auch gemacht, wahrscheinlich auch um den Söhnen noch eine Möglichkeit geben zu arbeiten, weil es auch für sie schwierig wurde, woanders Arbeit zu finden. Und so das Ergebnis war allerdings, dass ihr Mann dann nicht mehr geschützt war durch diese Ehe. Und er ist mit anderen jüdischen Männern damals nach Dachau ins Konzentrationslager deportiert worden und im Mai 1942 in Kulmhof, es ist in der Nähe des Ghettos Lodz in Polen, ist er vergast worden. Und das ist halt in der Familie ein ganz schwieriges Thema gewesen. Da wurde nicht drüber geredet, weil natürlich auch die Schuldfrage im Raum stand. Was hat jetzt diese Scheidung damit zu tun, dass er das nicht überlebt hat?
Könnten Sie vielleicht noch erläutern, welche Bedeutung das geplante Max-Leven-Zentrum für Solingen hat?
Das Max-Leven-Zentrum wird sich mit der lokalen NS-Geschichte befassen, also das, was hier in Solingen zwischen 1933 und 1945 passiert ist. Wir haben das gemerkt, dass es auf jeden Fall wichtig ist, einen zentralen Ort zu haben, wo darüber Informationen bereitgehalten werden in Form einer Ausstellung, aber dass dort auch Seminararbeit stattfinden kann, mit Schulen zum Beispiel. Wir haben ja schon länger mit den Schulen zusammengearbeitet, mit den Stolpersteinen, dass die geputzt werden, über die Biografien gesprochen wird. Aber oft fehlt dann auch so der Gesamtzusammenhang, dass man das einordnen kann in die Situation hier in Solingen, auch, dass man auch mehr über die Täterseite zum Beispiel erfährt. Bei den Stolpersteinen geht es ja immer nur um die Opfer.
Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben, auch einen so persönlichen Einblick in die Betroffenheit mit Ihrer Familie gegeben haben.
Das war jetzt das Interview mit Daniela Tobias. Und jetzt kommen wir zur dritten und letzten Biografie, die wir hören. Die von Hildegard Rubens. Sie hat schon früh in ihrem Leben eine schwerwiegende Diagnose bekommen.
Aber das werden uns Jan und Noah jetzt nochmal im Detail erläutern.
Über das kurze Leben von Hildegard Rubens wissen wir nicht viel und das Wenige fast nur aus den Akten ihrer Verfolger, die mit ihrem menschenverachtenden Inhalt heute Abscheu und Ekel hervorrufen. Hildegard Rubens kommt am 7. Mai 1915 als 5. Kind des Reisenden Ernst Rubens und seiner Frau Anna, auch Amanda, in Ohlix zur Welt, die 1897 in Brooklyn in den USA geheiratet haben. Hildegard besucht bis zur 7. Klasse die Volkshochschule. Mit 17 Jahren beginnt sie, laut dem späteren ärztlichen Gutachten, im Sterilisierungsverfahren in ihrem Sozialverhalten zu ändern. Sie treibt sich angeblich auf Tanzböden herum und unterhält Beziehungen zu jungen Männern. Im Januar 1935 wird sie in das evangelische Mädchenheim Quellenhof eingewiesen. Im März 1935 vom Fürsorgearzt dann wegen Schizophrenie in die Heil- und Pflegeanstalt Galkhausen.
Schizophrenie ist eine psychische Krankheit mit Symptomen wie Halluzination und Ich-Verlust.
Dort stellt der Direktor Dr. Hermann bereits am 5. April 1935 einen Sterilisierungsantrag. Das bedeutet, dass sie unfruchtbar gemacht werden soll. Hildegard wurde einer mehr als fraglichen Intelligenzprüfung unterzogen. Auf die mehr als fragwürdige Frage:
Was würden Sie tun, wenn Sie das Große losgewöhnen?
Antwortet sie:
Mal erst nach den Menschen gehen, die mir gut gewesen sind. Ins Reine machen, alles. Die auch ein bisschen damit erfreuen und so.
Oder wie Dr. Hermann sie anschließend zitiert:
Ich denke manchmal zu viel. Ich denke über Gerechtigkeit nach. Wenn jemand was an sich hat, was schön ist, wollen die anderen es auch haben. Und wenn sie es nicht haben können, kann man doch nichts daran machen.
Tatsächlich kann Hildegard Rubens an ihrem Schicksal aus eigener Kraft nichts ändern. Am 9. Mai 1935 wird ihre Sterilisierung wegen Schizophrenie vom Erbgesundheitsgericht Wuppertal angeordnet. In der Folge dringt ihr Vater auf beschleunigte Durchführung des Eingriffs, da er in Langfeld um die Gesundheit seiner Tochter fürchtet und eine Beurlaubung oder Entlassung nur nach erfolgter Sterilisierung möglich ist.
Bei meinen Besuchen in der Heil- und Pflegeanstalt habe ich die Überzeugung gewonnen, dass der Gesundheitszustand meiner Tochter in der dortigen Umgebung sich verschlechtert hat, weshalb ich hiermit den Antrag stelle, meine Tochter bis zur Aufnahme in eine Krankenanstalt zwecks Operation zu beurlauben.
Am 18. Mai 1935 wird Hildegard in den städtischen Krankenanstalten in Barmen sterilisiert und zunächst nach Galkhausen zurückgebracht. Im Mai 1938 stirbt ihre Mutter in den städtischen Krankenanstalten. Hildegard selbst wird im Zuge der Aktion T4, der reichsweiten Tötung von Menschen mit Behinderung, am 2. Mai 1941 von Galkhausen nach Hadamar verlegt. Dort wird sie zu einem unbekannten Zeitpunkt umgebracht. Die Einwohnermeldekartei nennt den 21. Mai 1941 als Todesdatum. Nur 6 Jahre später stirbt auch ihr Vater in den Solinger Krankenanstalten. Text nach Armin Schulte.
Das war die dritte Lebensgeschichte, die wir in diesem Podcast vorstellen wollten. Noah und Jan haben uns gerade von dem Schicksal von Hildegard Rubens berichtet.
Genau, wir haben 3 Biografien gehört. Wir haben Ernst Wittke gehört, wir haben Helene Krebs gehört, wir haben jetzt gerade Hildegard Rubens gehört. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, was bleibt jetzt unter dem Strich? 3 verschiedene Lebensgeschichten, 3 Biografien. Was ist für euch so das Fazit, wenn man sich jetzt diese 3 Biografien, diese ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten anhört? Was bleibt bei euch hängen?
Ja, also diese 3 Menschen haben alle sehr schwere Schicksale in ihrem Leben gehabt. Alle gleichermaßen schwer und trotzdem total verschieden. Und meiner Meinung nach haben sie es auch wirklich verdient, jeder einen eigenen Stolperstein in Solingen zu besitzen.
Es ist immer sehr traurig, wenn man solche Geschichten hört. Vor allen Dingen, wenn man erfährt, dass es das eigene Land war, was es früher getan hat, mit diesen armen Menschen, die gar nichts getan haben. Und es ist immer sehr erschreckend, dann darüber nachzudenken auch. Da es ist in der Vergangenheit, aber man darf die Vergangenheit einfach nicht vergessen, weil das ist auch ein wichtiger Teil, vor allen Dingen für uns hier in unserem Land. Und es ist immer sehr wichtig, dass es von Generation zu Generation weitergegeben wird, dass niemand nochmal diesen Fehler macht.
Genau, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Lektion, die ihr da zusammengefasst habt. Wir wollen nochmal hören, was eure Religionslehrerin sagt zu der Bedeutung dieser Aktion, warum sich auch ihr als Schüler, eure Klasse mit dem Thema beschäftigt hat. Also nochmal, ich habe sie gefragt, warum ist das so wichtig, als Schule, als Schüler sich mit den Stolpersteinen und diesem Schicksal zu beschäftigen? Und das hat sie mir darauf geantwortet.
Weil wir in Rallye uns natürlich immer wieder auch so Gedanken machen, was Leben ausmacht, wie man richtig lebt, aber eben auch, wo man herkommt. Und das ist ein super wichtiger Teil unserer deutschen Geschichte. Und ich bin besonders aufmerksam geworden, dadurch, dass wir eine Israel-AG betreuen und auch einen Schüleraustausch mit Israel haben. Aber das kann nicht nur Sache von einer Spezialgruppe einer Schule sein, sondern die ganze Schule soll ein Bewusstsein dafür haben, dass wir uns um das Gedenken von Menschen kümmern, die es verdient haben.
So, das war unser Podcast über die Stolpersteine in Solingen. Wir haben euch drei verschiedene Biografien von Menschen vorgestellt, die eigene Stolpersteine in Solingen besitzen. Dann haben wir sowohl eine Umfrage gehört und auch ein Interview mit Daniela Tobias, welche sich in Solingen um die Stolpersteine kümmert. Und zwischendurch habt ihr immer wieder Aufnahmen von unserem Ausflug zu den Stolpersteinen gehört.
Danke für die Arbeit von der 9C und 9A. Es war mal ein anderes Projekt dieser Schule. Es war aber auch ein wichtiges Projekt, dass man den Schülern dieser Schule mitteilt, was eigentlich diese Bedeutungen sind.
Das war ja unser Podcast zu den Stolpersteinen. Danke auch an meine beiden Mitmoderatoren Aurelia und Paul, die das ganz toll gemacht haben, finde ich. Danke euch allen, danke Ihnen allen fürs Zuhören und hoffentlich hat es bei dem einen oder anderen dazu geführt, sich jetzt auch mit den Stolpersteinen zu beschäftigen. Bis zum nächsten Mal.